Willkommen zu Gegen den Strom, der Podcast der Tagespost, bei dem einem so einiges entgegentreibt. Mit dem emeritierten Abt Primas, Notker Wolf und Sigmund Gottlieb.
Lieber Notker, Alternativlosigkeit oder alternativlos ist schon vor 13 Jahren, nämlich 2010, zum Unwort des Jahres erklärt worden. Wie ich finde, auch zu Recht, denn alternativlos ist so gut wie nichts, möglicherweise außer dem Tod. Gibt es im Leben eine Aneinanderreihung von Alternativen? Gutes, Besseres, Schlechteres, Gezwungenes, Freiwilliges. Das Leben ist eine einzige Alternative. Wie kommt dann eigentlich, die Frage stelle ich mir, vor allem die Politik darauf, so viele Bereiche von politischen Entscheidungen als alternativlos zu erklären?
Das scheint die Sache jeweils einfacher zu machen, oder man möchte endlich mal zum Schluss der ganzen Diskussion kommen. Und ich würde oft sagen, nee, jetzt fangen wir erst das Diskutieren an. Ich habe es erlebt, als es um die Zukunft der Abtei St. Paul vor den Mauern in Rom ging. Da habe ich es erlebt, dass dann es gab eine Kommission im Vatikan und wir hatten aber eine eigene. Und dann kam ein Erzbischof zu mir und hat 2 Stunden geredet. Ich konnte kein Wort dazwischen bringen. Und am Schluss sagte er auch, das müssen Sie jetzt annehmen. Einfach so.
Hast du es angenommen?
Dann habe ich darauf geantwortet, nee, Exzellenz, jetzt fangen wir's Diskutieren an. Dann ist ihm halt das Gesicht runtergefallen, aber das war sein Problem.
Nun muss man ja etwas berücksichtigen, wie ich finde. In den letzten Jahrzehnten, auch vor allem in den letzten Jahren, sind natürlich Entscheidungsprozesse in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft sehr viel komplizierter und schwieriger geworden, als sie das in früheren Jahren und Jahrzehnten waren. Das heißt, Diskussionsprozesse dauern länger, führen zu Ungeduld, auch beim Publikum, bei den Wählerinnen und Wählern. Und darauf scheint man in eine Art Akt der Vollbremsung im politischen Personal zu reagieren und zu sagen, Ende der Diskussion, es wird entschieden, wir können uns nicht mehr leisten, das Thema noch länger zu traktieren. Das muss ja mit einem gewissen Verständnis auch des Publikums verbunden werden, finde ich wenigstens.
Vorausgesetzt, dass vorher ausgiebig diskutiert wurde. Und das ist öfters nicht der Fall. Ich denke, bei dem Heizungsgesetz war es ja auch so, dass Herr Habeck das mit aller Gewalt rasch durchziehen wollte. Und es werden auch andere Gesetze rasch durchgezogen, ohne dass die nötige Diskussion stattfindet. Ich empfand das auch so während der Pandemie. Man hat dann im Fernsehen so schön gesehen, da stand Frau Merkel und die Ministerpräsidenten und da wurde einfach dekretiert. Ich habe mich gefragt, wo ist das Parlament?
Ja.
Ja, da hieß es, das ist so schwierig und so gefährlich und wir müssen schleunigst was tun. Nee, halt ein, wir haben ja jetzt die Folgen davon.
Fest in der Lente, eile langsam, nimm dir die Zeit zu diskutieren und zu entscheiden. Das ist gut gesagt, lieber Notker. Es ist aber schwer durchzuführen und durchzuhalten. Ich nehme jetzt hier wirklich mal Partei auch für Regierungspolitiker, egal welcher Regierung sie angehören. Das Publikum wird immer ungeduldiger. Ich habe gerade darauf hingewiesen. Sie möchten am liebsten die Entscheidung 2 Tage nach Beginn der Diskussion. Und wenn die Entscheidung nicht fällt, weil die Prozesse so problematisch sind, objektiv problematisch sind, dann verweigern sie sich und gehen im Zweifelsfall zur AfD und suchen dort eine Alternative, die keine ist.
Aber dann muss ich dem Publikum auch deutlich machen, wo das Problem liegt und warum wir noch nicht so weit sind, warum wir noch nicht entscheidungsfähig sind.
Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Das finde ich auch. Wir haben ein Erklärdefizit. Ja. In weiten Teilen, vor allem der Politik, aber auch der Wirtschaft und der Wissenschaft. Man nimmt sich nicht mehr die Zeit und nicht mehr die Muße, die schwierigen Zusammenhänge zu erklären. So nach der Überschrift von Albert Einstein, sage es einfach, aber nicht zu einfach, so dass es das Publikum versteht. Da gebe ich dir recht, aber in Bausch und Bogen jetzt sozusagen das politische Handeln zu verdammen und zu sagen, die wollen nicht mehr diskutieren, die sagen, das ist alternativlos, da widerspreche ich dir.
Dann würde ich aber nicht von Alternativlosigkeit sprechen, sondern ich würde sagen, liebe Leute, wir müssen zu einem Ziel kommen, die Zeit drängt und dann müssen wir einfach abstimmen. Wofür haben wir das Parlament?
Ja, und man muss den Menschen sagen, den Wählerinnen und Wählern, passt mal auf, es dauert seine Zeit. Es geht nicht mehr binnen einer Woche, wie vielleicht zu Zeiten von Carlo Schmitt oder Franz Josef Strauß oder Herbert Wehner. Es sind andere Zeiten geworden und das vermisse ich als Erklärpotenzial.
Ich denke dabei an das afrikanische Palaver zurück. Die rufen alle zusammen, man sitzt von 9 Uhr morgens bis nachmittags um 3 Uhr, aber dann wird eine Entscheidung gefällt im Konsens. Und das ist eine Frage, müssen alle nur in Gegensätzen entschieden werden oder kann man nicht doch einen Konsens erarbeiten? Und dafür haben wir Untergruppen da, Untergruppierungen, die Details ausarbeiten, aber vielleicht müssen wir auch mal sagen, es gibt nicht die ideale Entscheidung. Jede Entscheidung, die wir machen, hat auch ihre
Alternativen.
Ja. Genau. Und damit sind wir weg von der Alternativlosigkeit. Und gleichzeitig sind wir aber auch bereit, Entscheidungen zu akzeptieren.
Aber ich muss mich für eine Alternative entscheiden und muss die gegenüber dem Publikum begründen.
Aber dann ist es nicht mehr alternativlos. Alternativlos ist immer dann, wenn kein Grund mehr angegeben wird. Wenn kein Gegenteil mehr zugelassen wird, wenn nichts mehr hinterfragt werden darf, ich kann dann immer noch hinterher sagen, also, liebe Frau Merkel, ich hätte schon noch meine Bedenken und ich hätte noch andere Argumente.
Du sprichst die ehemalige Kanzlerin an als ein gutes Beispiel für eine Politik der vermeintlichen Alternativlosigkeit. Stichwort Griechenland-Krise, wo man auch endlich die Diskussion abschließen wollte und nicht mehr weiter diskutieren wollte. Ich war seinerzeit selber in Griechenland vor Ort, sehr gut verstehen kann, weil es war eine verfahrene Diskussion und sie musste zu einem Ende kommen, auch wenn es Alternativen gegeben hätte.
Aber jetzt sind wir so weit, dass die AfD deshalb den Euroschirm total ablehnt und sagt, dass das war das Verkehrte, wir müssen aussteigen, wir zahlen dann nur mehr für die anderen. Das kann es auch nicht sein. Wir müssen einfach in Alternativen denken und sagen, gut, wir wissen jetzt auch nicht weiter, wir müssen uns aber entscheiden, jetzt gehen wir mal den Weg. Und sollte es ein Holzweg sein, dann kehren wir wieder zurück und gehen den anderen Weg.
Aber eigentlich ist doch der Begriff der Alternativlosigkeit, Notke, in der politischen Diskussion ein brachiales Instrument. Es wurde von Maggie Thatcher verwendet. There is no alternative. Ja. Es wurde, wie wir es eben diskutiert haben, von Merkel verwendet. Es wurde in jüngster Zeit, du hast gerade das Heizungsgesetz angesprochen, von Habeck verwendet, wird von Teilen der Ampelkoalition immer wieder verwendet, vor allem in der Klimapolitik. Also dieser Weg ist alternativlos. In Wirklichkeit aber, das wäre jetzt meine These, ist doch Der Begriff der Alternativlosigkeit wird gebraucht entweder aus ideologischen Gründen oder aus Gründen der Bequemlichkeit, weil ich keine Diskussion mehr führen möchte. Und da bin ich bei Gerhard Schröder, der war ehrlicher in dieser Beziehung und hat gesagt, basta.
Ja? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, bei schwierigen Entscheidungen der Bevölkerung klarzumachen, es gibt keine ideale Lösung. Das ist nun mal unsere Welt. Unsere Welt ist brüchig und was vielleicht heute das Richtige sein kann, eine richtige Entscheidung, kann sich vielleicht später als Fehlentscheidung entpuppen oder vielleicht wieder abgelehnt werden. Ich denke an die Agenda von Schröder 2010, die ja heute wieder weitgehend rückgenommen wird, auch von der eigenen Partei. Aber wir müssen damit zu Rande kommen, dass diese Welt begrenzt ist. Und das ist das Ja eigentlich zur Schöpfung, Lennens.
Wir tun uns ja leicht, Notker, hier am Tisch, innerhalb dieses Podcasts. Wir besprechen die Dinge so, wie wir sie sehen, so wie wir sie empfinden, so wie sie uns unsere Informationen sozusagen geben, der entsprechende Informationshintergrund, der vorhanden ist. Aber wir müssen nicht entscheiden. Und jetzt sage ich dir auch mal eines. Du tust dir natürlich besonders leicht als Kirchenmann. Denn ihr denkt ja gar nicht in Alternativen.
Das stimmt nicht. Ich denke an das dritte Kapitel der Regel Benedikts. Das kommt gleich nach der Autorität des Abtes. Und da beginnt Benedikt mit den Worten, in allen wichtigen Fragen rufe der Abt sämtliche Brüder zusammen und berate sich mit ihnen.
Tut er das?
Ja. Und er geht noch weiter und er sagt, und ich schreibe bewusst sämtliche, weil Gott oft den Jüngeren eingibt, was das Bessere ist. Und ich glaube, das wurde natürlich auch zu wenig in Klöstern beachtet oder auch mal in der Kirche, aber überhaupt in unserer Gesellschaft auch. Immer wenn es schwierig wird, zack, basta. Oder zack, alternativlos. Und da würde ich immer wieder sagen, Moment mal, wir diskutieren noch weiter. Ja,
aber du tust dir, ich muss es noch mal sagen, du tust dir leicht. Denn die Kirche denkt in anderen Zeiträumen, als es die praktische Politik muss. Die Kirche denkt und handelt und möglicherweise entscheidet auch, das weiß ich nicht, innerhalb von Jahrhunderträumen, von Jahrtausendräumen. Die Kirche hat lange Zeit, die praktische Politik hat diese Zeit nicht. Also insofern Alternativlosigkeit und Kirche passt schon gut zusammen.
Aber in unserem Kloster beispielsweise muss ich auch rasch zu einer Entscheidung kommen. Hilft alles nichts. Und ich weiß noch so gut, wir hatten auch bei uns eine Sache über Jahre hinweg diskutiert. Und da habe ich auch gesagt, ich glaube, jetzt ist die Zeit reif, dass wir zu einer Entscheidung kommen. Es ging um unsere Kirchenrenovierung. Und dann stand einer auf, wo ich es nie erwartet hätte und sagte, ja, ich bin aber nach langem Überlegen doch zur Überzeugung gekommen, wir sollten es nicht machen. Boah, ey, da sitze ich zunächst auch da als Oberer, denn ich muss ja das Ganze verantworten. Und dann spiele ich aber den Ball an die Gemeinschaft zurück und sage, ja, wir können gerne weiter diskutieren. Die Geduld habe ich. Aber dann schreien die anderen schon, jetzt reicht's langsam. Dann sind die anderen, die eher ein Basta schreien. Und nehmen mir damit auch die Schwierigkeit ab. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass das Parlament stärker einbezogen wird.
Naja, das war ja nicht nur, oder ist nicht nur eine ein Defizit der momentanen Regierung, das war ja ein ganz starkes Defizit auch der Regierung Merkel, ja, die ja einen präsidialen Regierungsstil über viele, viele Jahre geprägt hat und viele Dinge am Parlament vorbeigemacht hat, wobei natürlich Kenner der damaligen Situation sagen. Anders wäre zum Beispiel die Finanzkrise nicht zu regeln gewesen, als in diesem rasanten Tempo, oft unter Nichteinbeziehung der Abgeordneten. Ja.
Das aber ich sagen. Hätte mir auch erwartet bei der Energiekrise, bei der Energiewende, dass besser gerechnet worden wäre.
Da sagt man dann, da spricht man dann in solchen Zusammenhängen gerne von Seiten der Politik von handwerklichen Fehlern. Also das, was ja nichts anderes heißt, als wir beherrschen unser Handwerk nicht.
Ja. Ja. Aber das hilft trotzdem nichts. Denn das war eine ganz wichtige Entscheidung. Und jetzt müssen wir es ausbaden, auf gut Deutsch.
Wobei ich ja eine These im Zusammenhang mit dem Begriff der Alternativlosigkeit einfach mal nennen möchte, als Diskussionsgrundlage. Ist es nicht so, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger an diesen Begriff der Alternativlosigkeit irgendwie gewöhnt haben, dass sie den ganz gut finden, weil sie sagen, wenn etwas ohne Alternative ist, dann ist das das Richtige, dann wird darüber entschieden, dann haben wir Führung. Also Alternativlosigkeit und Bürgerwille hängt ja irgendwo sehr zusammen.
Ja. Da habe ich trotzdem meine Probleme, weil ich sage, dann denkt die Bevölkerung zu wenig. Dann fehlt es am kritischen Reflektieren. Denn das muss einfach dazukommen. Es hilft nichts. Und ich kann nicht als Politiker erwarten, auch als Kirchenmann nicht, dass alle immer zu allem Ja sagen. Diese ewigen Ja-Sager, die helfen uns nicht weiter. Wir brauchen Leute, die kritisch sind, auch weiter kritisch bleiben, selbst wenn etwas entschieden ist.
Wobei wir ja einen Punkt haben, der uns ja seit Monaten beschäftigt und immer weiter beschäftigt, das ist das Flüchtlingsthema. Und da stellt man sich schon die Frage, dass es hier aus moralischen oder möglicherweise pseudomoralischen Gründen keine Denkalternativen mehr geben soll. Also ich spreche in dem Zusammenhang auch von Gesinnungsethik, die dort eine Rolle spielt, nämlich dass man eine Denkalternative, nämlich die Zahl der Flüchtlinge zu begrenzen, wie es auch der ehemalige Bundespräsident Gauck gesagt hat, dass die gar nicht mehr in Frage kommt als Alternative, weil man sie nicht denken sollen darf.
Ja, und dann muss ich trotzdem, wenn ich Moral im größeren Stil sehe, nicht nur dieses eine Problem, dann muss ich auch fragen, wie soll es geschehen? Ich habe damals gesagt, wie Frau Merkel sagte, das schaffen wir, sei toll, aber ich hätte jetzt gern noch erfahren, wie. Denn es ist etwas, ich kann auch sagen, es ist etwas Großartiges, einen Menschen wieder gesund zu machen, aber wie? Das ist die Frage. Und da kommen andere Aspekte der Moral mit herein, denn ich muss ja auch schauen, dass die Flüchtlinge menschenwürdig untergebracht werden, dass sie zu essen haben und dergleichen mehr. Ich möchte nicht von den Negativflüchtlingen reden, sondern wirklich von denen, die es brauchen, denen man Aufnahme schenken muss. Aber da muss ich auch die Voraussetzungen haben. Ganz einfach, ich kann nicht mehr ausgeben, als ich in meinem Geldbeutel habe.
Notke, persönliche Frage an dich. Du bist ja eigentlich von deiner Vita her, von deinem Lebenslauf her, bist du ein Alternativloser. Denn du hast dich für Gott entschieden, für ein Leben im Kloster entschieden. Ab wann war das für dich ohne Alternative, alternativlos?
Das war sehr früh in meinem Leben, als ich mit der Lebensbeschreibung von Pierre Chanel, einem Südseemissionar, in Kontakt kam. Und dann sagte ich mir, das ist es, das machst du auch. Ich habe immer nach einem Sinn für mein Leben gesucht. Und da ist es auch, da gibt es viele Alternativen. Ich wollte ursprünglich eine Familie haben, ich wollte Kinder haben und Lehrer werden. Mhm. Und dann sehe ich auf einmal, hoppla, das ist etwas, was mich wirklich anzieht, dass ich, dieser Mann hat keinen Erfolg gehabt, er wurde umgebracht und ein Jahr später haben die Leute gesagt zu seinen Mitbrüdern, ja, aber als wir ihn umbrachten, ist uns aufgegangen, was er uns bringen wollte. Und das hat mich wahnsinnig bewegt. Ich habe gesagt, also auf Erfolg brauchst du nicht schauen. Habe mich übrigens sehr frei gemacht von jedem Erfolgszwang. Und ja, dann ist es für mich insofern der Weg gewesen. Aber ich hätte genauso gut einen anderen Weg einschlagen.
Aber als du den Weg eingeschlagen hattest, war er für dich dann der gerade, der einzige, der alternativlose Weg? Oder gab es Zeiten, wo du dir im Inneren gesagt hast, sollte ich nicht doch nach einer Alternative oder nach anderen Alternativen suchen?
Als ich von der Oberrealschule Memmingen auf das Gymnasium St. Ottilien wechselte, auf das Missionsseminar damals, da haben mich die Lehrer alle bearbeitet, ja, den Schritt ja nicht zu tun, abzuwarten, zuerst mal das Abitur zu machen, dann kannst du weitersehen. Und da war es für mich alternativlos, vor allen Dingen, weil ich gemerkt habe, dass die anderen mich von meinem Ziel abbringen wollten. Und später natürlich kamen immer wieder Fragen, ich würde fast sagen, bis heute nur kann ich keine andere Alternative mehr einschlagen. Denn bis heute, der Glaube bleibt ein Glauben, ein Vertrauen auf Gott, auch nach meinem Leben. Aber ich sehe davon nichts. Und wir sind einfach fixiert auf unsere 5 Sinne oder 7 Sinne. Es geht nicht anders. Das Vertrauen ist eigentlich der Weg, um dann zum Glauben zu finden.
Nach meiner Beobachtung hast du eine Alternative im Denken, die keine Alternative im Ziel ist zu deinem klösterlichen Weg mit Gott und zu Gott. Die Alternative ist deine Nähe zur Welt. Du bist also aus meiner Beobachtung kein Mensch der Kirche, kein Mann der Kirche, der neben der Welt steht, sondern der in der Welt steht. Und das schafft natürlich Glaubwürdigkeit und ist wiederum dann im besten Sinne auch alternativlos.
Und bei manchen auch viel Kritik, was mich aber nicht stört, sondern ich sage gerade in der Kontemplation, bei der Betrachtung Jesu oder im Gebet, die Einheit mit Christus führt mich zu den Menschen. Denn er ist nicht für sich gekommen, um irgendwo da zu sein oder einen Spaziergang durch die Welt zu machen, sondern um für die Menschen da zu sein, zuletzt sogar zu sterben. Aber davor habe ich auch keine Angst. In jedem Fall ist es so, dass ich sage, je mehr ich mich mit Jesus befasse, desto mehr lande ich beim Menschen, und zwar bei dem ganz Normalen. Nicht bei den Frommen, sondern bei den ganz Normalen, auch bei denen, wie Jesus eben auch war, der saß bei den Huren, saß bei den Sündern, Zöllnern und hat mit denen gegessen und getrunken, dass man sogar gesagt hat, diesen Fresser und Säufer wäre so, wie wenn ich jetzt aufs Oktoberfest gehen würde. Nein, aber Spaß beiseite, das ist dann auch lebenserfüllend. Darin bekommt mein Leben einen Sinn und das
und ist damit alternativ los.
Wollte ich gerade sagen.
Notke, ja. Danke.
Bitte.
Vielen Dank fürs Einschalten. Weitere Informationen unter www.die-tagespost.de. Die-tagespost.de.